Liebe Gemeinde, wir befassen uns in den letzten Wochen mit den Gemeindezielen. Ja, was sind unsere Gemeindeziele? Als Gemeinde haben wir eine Vision, die wir in einem kurzen Satz zusammengefasst haben, und dazu gehören auch einzelne Ziele. Wir wollen eine Gemeinde für andere sein. Und um die anderen zu erreichen, haben wir dafür Evangelisation. Darüber gab es eine Predigt vor 2 Wochen. Letzte Woche ging es um die Anbetung, um einen Lebensstil der Anbetung. Heute haben wir das Thema Gemeinschaft, wie wir das schon angekündigt bekommen haben. Die Bedeutung der Gemeinde. Die Bedeutung der Gemeinde in der Bibel. Die Bedeutung der Gemeinde heute. Heute unter den Christen. Und ich möchte einen Text lesen aus der Apostelgeschichte, der schon vorher angesprochen wurde und ein Vers daraus zitiert. Wir stehen dazu auf. Ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 40 bis 47 nach der Übersetzung Neue Genfer. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie: Diese Generation ist auf einem verkehrten Weg. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, so dass die Gemeinde immer größer wurde. Ich bete. Himmlischer Vater, was für ein Bild von einer Gemeinde. Welche Gemeinschaft sie gepflegt haben. Herr, wir stehen heute vor dir und bitten dich darum, dass du dieses Wort lebendig machst. Und wir erbitten bei dir, dass wir diese Gemeinschaft so gut wie möglich widerspiegeln können. Und da wir es aus uns heraus überhaupt nicht schaffen können, sondern dafür deine Kraft benötigen, bitten wir dich darum schon jetzt, dass du uns zu einer solchen Gemeinschaft machst oder dass wir wirklich auf diesem Weg zu einer solchen Gemeinschaft weitere Schritte tun. Dass du das machen wirst, dafür danken wir dir schon jetzt im Voraus. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Die Bedeutung der Gemeinde. 3 Fragen. Was bedeutet eigentlich Gemeinschaft, eine Gemeinde im Neuen Testament? Dann, was ist eine solche konkrete Gemeinde? Wie wird man Teil einer konkreten Ortsgemeinde? Und zwar auch heute. Und 3. Warum ist es wichtig, in einer Gemeinde verbindlich zu leben? Warum ist die Verbindlichkeit so entscheidend? Im Neuen Testament lesen wir von vielen Gemeinden an ganz verschiedenen Orten. Jerusalem, das war der Anfang. Aber dann ging das weiter nach Galiläa, dann nach Syrien, Antiochien, dann heute Griechenland oder heutige Türkei, da wurden eine Gemeinde nach der anderen gegründet, bis es überschwappte nach Europa. In Philippi war die erste christliche Gemeinde auf dem europäischen Kontinent. Also Rom, Korinth, Jerusalem und dazwischen viele andere Gemeinden. Es sind Gemeinden, die damals vor Ort das darstellten, was Gott sich für die Christen untereinander vorgestellt hat. Und das wurde auch im Gottes Wort beschrieben. Alle Christen der Welt bildeten aber trotzdem damals, bilden auch heute, eine universelle Gemeinde Jesu Christi, die Gemeinde der Gläubigen an Jesus Christus. Es wäre natürlich ganz unmöglich, dass alle Christen dieser Welt zusammenkämen und ein Gottesdienst feiern würden. Also ich kenne keinen Ort, wo das so möglich wäre. Und das ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Deshalb hat sich Gott ein Prinzip der Ortsgemeinde ausgedacht. Dass es Gemeinden gibt vor Ort, dort wo Menschen, dort wo Christen leben. Die Gemeinde Jesu kommt also an unterschiedlichen Orten als lokale Gemeinde zusammen. Und dabei ist die einzelne Ortsgemeinde eine vollständige und vollwertige Darstellung des Leibes Christi vor Ort. Das heißt, die Gemeinde soll sich nicht so verstehen, ja, wir sind nur ein Rumpf, wir sind vielleicht nur ein Bein von dem Leib Christi oder wie auch immer. Nein, eine vollständige Gemeinde. Christen treffen sich, um gemeinsam Gott zu ehren, um ihren Glauben auszuleben, um Gemeinschaft zu haben. Und wenn sie größer werden, dann unterteilen sie sich auch auf kleine Gruppen, kleine Zellen, die auch in der Woche zusammenkommen. Auch Arbeitskreise. Sie lesen zusammen in der Bibel, beten, feiern Abendmahl und teilen ihr Leben miteinander. Sie wissen voneinander. Deshalb können sie auch so gut füreinander beten. Damals in Jerusalem war es so, wenn jemand gläubig wurde und sich zu Jesus Christus bekehrte, dann war das ein Erretteter aus der, wie die Bibel es beschreibt, verlorenen Generation. Herausgeholt aus der verlorenen Generation, gerechtfertigt durch den Glauben. Ein solcher Mensch ließ sich taufen auf das Bekenntnis des Glaubens und wurde sofort Teil einer Gemeinde. Wie das so schön in der Bibel heißt, an diesem Tag wurden der Gemeinde so und so, so viele Christen neu zugefügt. Und so wuchs die Gemeinde. Vieles von dem, was eine gesunde christliche Gemeinde ausmacht, finden wir in der Apostelgeschichte 2 beschrieben. Dass sie ihren Glauben öffentlich gelebt haben, dass sie das Evangelium verkündeten, dass sie zum Glauben eingeladen haben, dass sie eine enge Gemeinschaft miteinander haben, Abendmahl gefeiert, die hatten auch Unterweisung in der Lehre der Apostel. Nicht nur das, sie hatten eine sozialdiakonische Grundhaltung, wo nicht nur untereinander geholfen wurden, gerade den Schwachen, zum Beispiel den mittellosen Witwen, eine lebendige Haus- und Lebensgemeinschaft mit überschwänglicher Freude, wie wir das gelesen haben, Lobpreis. Und sie hatten oder standen im hohen Ansehen bei den Menschen in ihrer Umgebung. Die Menschen haben es gemerkt, die ticken anders, die sind anders. Die helfen sich gegenseitig. Und so wuchsen sie. Sogar Gottes Furcht erfüllte die Herzen der Menschen, weil sie merkten, da geschehen Dinge, die einfach nicht zu erklären sind. Übernatürliche Dinge. Es geschahen Zeichen und Wunder, beschreibt das die Bibel. Eine solche Ortsgemeinde ist im Neuen Testament die zentrale und konkurrenzlose Form der Gemeinschaft. Für Christen gibt es nichts Besseres als eine Ortsgemeinde. Damals gab es natürlich kein Internet. gab es keine Online-Form, dass man sich da so wie in der Corona-Zeit getroffen hat und sogar irgendwie versucht hat, Abendmahl zu feiern. Und es bleibt auch bis heute. Das Wesentliche einer Gemeinschaft ist, dass man sich sieht, dass man zusammen da ist. Man kann es nicht ersetzen, irgendwie digital. Das Zusammenleben ist wichtig. Und diese Ortsgemeinde hat Gott seinen Kindern geschenkt, damit sie geistlich wachsen können. Alleine ist es schwierig oder gar unmöglich. In dieser Gemeinschaft können sie Gott ehren. Diejenigen, die frisch zum Glauben gekommen sind, die hängen an den Lippen der anderen, wie sie Gott anbeten. Das lernen sie von denen. Sie lassen sich was erklären, was sie nicht verstehen in der Bibel. Oder erklären, wie soll ich überhaupt in der Bibel lesen? Womit fange ich hier an? Die lernen es auch Abendmahl zu feiern, um sich zu erinnern, was Jesus für sie, für uns Christen alles getan hat. Das bringt geistliches Wachstum. Ist ganz wichtig. Einen Christen, der losgelöst von einer Ortsgemeinde lebt, kennt die Bibel, kennt das Neue Testament überhaupt nicht. Okay? Es gibt keinen Solo-Christen. Eine Solo-Karriere als Christ gibt's nicht. Allein gehst du ein. Das würde ich so ganz kurz zusammenfassen. Allein gehst du ein. Kein christlicher Einzelkämpfer. Das Leben als Christ ist auf die Gemeinschaft und auch auf die gegenseitige Unterstützung und andere Christen ausgelegt. So, die Abhängigkeit voneinander, und zwar keine gezwungene oder erzwungene, sondern eine freiwillige, dankbare Abhängigkeit. So leben wir zusammen. So zeigt er uns und er zeigt uns das die Bibel. Und nun kann man sich fragen, okay, ein Christ kommt zum Glauben, aber wie wird er Teil einer solchen Ortsgemeinde? Dazu bekommen wir in der Bibel auch Beschreibung beziehungsweise ganz genaue Beschreibungen. Nicht nur, wie es in Jerusalem gelaufen ist, sondern auch in den anderen Gemeinden. Um Mitglied einer Ortsgemeinde zu werden, gibt es nur zwei Voraussetzungen. Und zwar der persönliche Glaube an Jesus Christus. Ein Mensch bekommt die Gnade Gottes, kommt zum Glauben an Jesus Christus und verändert sein Leben im Sinne der Umkehr. Und als Zeichen dessen, was in ihm, in seinem Herzen passiert ist, Zeichen dieser Freude, dass er jetzt mit Jesus Christus lebt, lässt er sich taufen. Glaubenstaufe. Taufe, die mit dem vorherigen Glauben zusammenhängt. Das ist der Weg, der hier in der Bibel beschrieben wird. Wir finden im Neuen Testament keine einzige Stelle, wo jemand in eine Gemeinde aufgenommen worden wäre, der nicht an Jesus Christus glaubte und nicht aufgrund seines Glaubens getauft wurde. Weil er der Schwager ist von dem Gemeindeleiter meinetwegen oder Sohn von dem und dem, wird er automatisch in der Gemeinde. Nein, persönlicher Glaube als die Grundvoraussetzung und dann als nächster Schritt die Glaubenstaufe. Ohne dieses Geschenk des Glaubens, ohne dieses Gnadengeschenk, ohne die Taufe, kann man in einer christlichen Gemeinde, wie die Bibel es beschreibt, kein Mitglied werden. Denn diese Taufe ist ein sichtbares Zeichen des rettenden Handelns Gottes an einem Menschen. Im Neuen Testament wird nirgendwo die Praxis der Kindertaufe beschrieben. Nirgendwo, sondern nur die Glaubenstaufe. Also wir lesen dort ausschließlich von Menschen, die als mündige Menschen zum Glauben gekommen sind und sich dann haben taufen lassen. Auf eine Taufe, auf einen Glauben hin, den man eventuell später von jemandem erwartet, kennt das Neue Testament nicht. Das gibt's gar nicht. Solche Spekulation. Spekulativ wurde kein Mensch getauft. Und schon gar kein Kind. Diese Praxis der biblischen Taufe wird im Neuen Testament an vielen Stellen beschrieben. So wie jetzt in der Apostelgeschichte 2. Petrus predigt, die Botschaft trifft die Menschen so ins Herz, dass sie von sich aus alleine fragen, was soll ich tun, um gerettet zu werden? Kehrt um und glaubt an das Evangelium und lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden. Und nachdem sie getauft wurden, wurden sie der Gemeinde hinzugetan. Also, wir haben hier einen Dreierschritt, ein biblischer Dreierschritt oder Dreiklang, um das so ein bisschen musikalisch zum Ausdruck zu bringen. Glaube, Taufe, Gemeinde. Ihr kennt vom Sport, von Leichtathletik, Dreisprung, ja? Naja, gut, vielleicht hinkt das hier, finden wir nicht in der Bibel, aber das würde mir gefallen, so ein Dreisprung. Glaube, Taufe, Gemeinde. So. Das sind auch Grunderfahrungen des Glaubens. Dass einer es erfährt, erlebt. Dass einer das verinnerlicht auch. Dazu lädt das Neue Testament ein. Und wisst ihr was? Als Baptistengemeinde stehen wir in einer wichtigen Tradition, die diese biblische Praxis umsetzt. Und wir tun vieles dafür, damit dass diese biblische Praxis nicht irgendwie verunstaltet wird. In aller Klarheit erklären wir jedem, der danach fragt, wie es gemeint ist. Nun, die Bibel geht noch weiter und sie sagt, ein Mensch wird Christ, wird getauft und ist Glied einer konkreten, real existierenden Gemeinde. Warum ist es wichtig, in einer Gemeinde verbindlich zu leben? Ihr hört das vielleicht, da gibt es eine Gemeinde, ich will jetzt hier keine Abgaben abliefern, ob das katholisch oder evangelisch ist, 15.000 Mitglieder, mal sagen wir mal, ich kenne welche, 35 in einer Großstadt. Sonntag Gottesdienst, 50 Personen. Eine sehr hohe Verbindlichkeit? Nein, eine sehr geringe. Das ist mit Verbindlichkeit nicht gemeint. Das hat auch mit Gemeinschaft, in dem Sinne, wie wir heute darüber reden, auch nicht viel zu tun. Da findet man kaum Gemeinschaft. Ja, vielleicht kleine Teile aus dieser Gemeinde, aber nicht die ganze Gemeinde. Also Verbindlichkeit ist wichtig, weil Gott selbst treu und verbindlich ist. Uns gegenüber. Weil Gott uns dafür auch Bilder der Verbindlichkeit gibt in der Bibel. Und damit wir Heilung und Korrektur erfahren können. Zuerst ein Text aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 9. Da ist die Rede von der Verbindlichkeit Gottes. Gott ist treu. Treue ist auch Verbindlichkeit. Wenn ein Mann zu seiner Frau am Altar sagt, und ich verspreche dir, gelobe dir, dass ich dich lieben werde und dass ich treu bleibe, bis uns der Tod trennt, dann ist auch Treue. Gott ist treu, sogar über unser Tod hinaus. Er wird euch ans Ziel bringen, denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Wir sind verbunden mit Jesus Christus. Das ist eine Verbindlichkeit. Gott ist treu und wir sind verbunden mit Jesus Christus. Und so können wir es übertragen auf eine Gemeinschaft der Gemeinde. Verbindlichkeit. Und das ist in der Bibel auch auffällig, diese Verbindlichkeit. Gott schloss schon im Alten Testament mit dem Volk Israel einen Bund. Ob Noah es war oder Abraham, Mose, David, immer wieder wurde daran erinnert. Gott legt sich fest. Er ist verbindlich und treu. Und von dieser Verbindlichkeit Gottes profitieren wir auch als Gemeinde. Denn Gott schließt in seinem Sohn Jesus Christus zusätzlich einen neuen Bund mit seiner Gemeinde. Das werden wir gleich feiern im Abendmahl. Verbindlichkeit ist nämlich ein Wesenszug Gottes. Und das wollen wir von Gott lernen. Verbindlichkeit. Verbindlichkeit mit unserem Leben mit ihm, aber auch Verbindlichkeit im Leben mit anderen Christen. Dass sie sich auf uns verlassen können. Und wie auf sie. Das Zweite, es gibt verschiedene Bilder der Verbindlichkeit, die uns Gott in der Bibel gegeben hat. Und kaum ein anderes Bild zeigt die gegenseitige Verbundenheit deutlicher als das Bild von dem Körper. Ich habe hier keinen Körper, ich habe nur ein Kreuz aus Menschen. Das ist ein Foto. Ja? Viele Menschen kommen zusammen und sie bilden ein Kreuz. Aber in der Bibel haben wir Gemeinde als Leib Christi. Und es wird sogar differenziert, die verschiedenen Glieder. Das Haupt, der Kopf, ist Jesus Christus. Und jeder von uns ist immer ein Teil davon. Die Kuppe von kleinen Finger hier, oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall, das wäre spekulativ zu sagen, ob ich jetzt ein Ohr bin oder ein Auge. Auf jeden Fall sagt uns der Apostel Paulus, es wäre nicht gut, wenn der Körper nur aus Augen bestehen würde. Ich will mir das gar nicht vorstellen. Anderes Beispiel, nur Beine, auch schlecht. Ja? Oder nur laute Finger, wäre auch schlecht. Sondern ein Körper soll alle Teile beinhalten. Und kein Teil des Körpers kann zu dem anderen sagen, dich brauch ich gar nicht. Also mit so einem stinkenden Bein will ich nichts zu tun haben. Was wirst du sehen, wenn du morgen da laufen gehst? Ja? Wie sehr du ihn brauchst. Auch den kleinen Zeh. Und von mir aus auch die kurze, kleine oder lange Nase. Die brauchst du auch. Wir brauchen einander. Damit will uns Gott sagen. Deshalb dieses Bild. Ja, und das wird im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, genauestens beschrieben, kann man zu Hause nachlesen. Ja, die praktische Ausübung des Glaubenslebens in einer Ortsgemeinde ist nur deshalb möglich, weil wir als Leib Christi Gemeinsamkeiten auch haben. Zum Beispiel, dass wir Abendmahl feiern, uns daran erinnern, wie teuer uns Jesus Christus erkauft hat, dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Und wir feiern das, dass wir gerettet worden sind. Und die Taufe kann man auch nicht alleine feiern. Abendmahl alleine feiern, hallo, ich will das nicht schlecht vergleichen, aber fällt mir jetzt was Blödes ein. Aber okay, Abendmahl alleine feiern kann man nicht. Sich selber zu taufen, das sieht die Bibel auch gar nicht vor. Deshalb auch das Dienen. Ich brauche zu dienen einem anderen. Ich werde doch nicht kommen, Janusz, ich habe hier eigentlich ein Frühstück mitgebracht. Ja? Da denken, hallo, da stimmt mit dem was nicht. Ja? Gemeinschaft, wir brauchen einander. Und auch für das Gemeindeleben sind wir aufeinander angewiesen. Und deshalb die anderen Bilder von einem Bau zum Beispiel oder von einem Weinstock und Reben oder von einer Schafsherde mit einem Hirten. Jesus spielt dort immer eine zentrale Rolle. Oder ein Bau aus lebendigen Steinen, Jesus als Eckstein. Viele solche Bilder haben wir als Gemeinde. Gemeinde als etwas Lebendiges, wo jedes Teil, Bestandteil wichtig ist. Aber in der wir ohne Jesus gar nichts erreichen können. Da sind wir so gut wie tot. Das sagt Jesus. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Oder im Weinstock ist es auch so, eine Rebe ohne Weinstock kann auch nicht leben. Ohne Verbindung. Die Kraft, die wir bekommen, kommt von Jesus. Gemeinde ist also ein lebendiger Organismus. Es ist kein Verein. Bloß nicht. Gemeinde ist der Leib Christi mit Jesus als Haupt. Und deshalb ist es wichtig, dass Gott solche Bilder uns vor Augen führt. Bilder der Verbindlichkeit. Ja, und die Gemeinschaft ist auch wichtig und die Verbindlichkeit, weil ich in der Gemeinschaft Heilung und Korrektur erfahren kann. Davon lesen wir zum Beispiel im Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 14. Ja, habe mit dem Fuß aufgefangen, also gut, dass ich auch Füße habe. Wo ist das Bild jetzt auf einmal? Ja. Genau. Ist einer unter euch krank? Dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Egal, ob einer sich freut, ob es einem gut zumute ist oder es ihm schlecht geht. Er muss damit nicht alleine sein. Davor steht, ist einer gut gelaunt, der soll Lieder singen. Finde ich toll. Ja? Versuch das zu machen. Ja? Das ist doch schön. Und ist einer krank, dann haben wir auch eine Abhilfe. Da bleibst du mit der Krankheit nicht alleine. Und es ist schön, wenn andere für mich beten, aber es ist noch schöner, wenn ich zu jemandem gehe und bitte darum, kannst du für mich beten, so wie die Ältesten in der Gemeinde Hände auflegen, mich mit Öl salben. Das ist ein Zuspruch, den wir auch bekommen können. Und ein Christ, der sich eine Gemeinde angeschlossen hat, der nimmt das auch in Anspruch. Es gibt keine zu kleine oder zu große Krankheit. Braucht man sich damit nicht zu verstecken. Man muss nicht vor ganze Gemeinde damit hingehen, aber zu den Ältesten, oder sie kommen zu einem, ins Krankenhaus, nach Hause und beten für einen. Es ist wichtig, dass wir viel erwarten von Gebeten. Dass wir das in eine Verbindung mit unserem Glauben an Jesus Christus bringen. Und dazu ist die Gemeinschaft da, um das aufzufangen. Also die Verbindlichkeit in der Gemeinde schließt Gottes Angebot zur Heilung mit ein. Das ist ganz wichtig. Man könnte so sagen, Gemeinde ist auch ein Raum der Heilung. Das war früher auch so ein Motto hier in dieser Gemeinde. Ein Raum der Heilung. Und das erfahren wir. Jeden Sonntag in irgendeiner Form. Hier in der Gemeinde, auch im Lebensraum in der Rickmessstraße. Nun, noch ein anderer Text, etwas länger, aber hier ist die Rede davon. Die Verbindlichkeit ist wichtig, weil ich in der Gemeinde auch Korrektur erfahren kann. Na, Korrektur verbindet man mit der Schule. Du schreibst eine Hausaufgabe und dann kommt die Lehrerin oder der Lehrer und dann kriegst du das zurück und schaust, ich habe doch mit einem blauen Kugelschreiber geschrieben, das ist so viel Rot jetzt auf einmal. Ja? Das wurde korrigiert. So ist es. Und so kann man auch lernen. Nächstes Mal macht man weniger Fehler. Irgendwann kriegt man das ganz blau, ohne dass da was korrigiert wurde. Und hier lesen wir in diesem Text, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, dann geh und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hör er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei mit dir, damit die ganze Sache durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werde. Hört er auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Huh, hört sich hart an, aber ist pädagogisch sehr, sehr wertvoll. Denn das hängt zusammen mit der Verantwortung füreinander. Auch mit Seelsorge. Auch mit Seelsorge aneinander. Hat sündigt einer oder hat gegen dich gesündigt. Meinetwegen hat dich beleidigt. Und zwar ganz, ganz, sage ich mal, klar. Dann geh und rede mit ihm. Rede nicht über ihn, sondern mit ihm oder mit ihr. Damit ihr die Möglichkeit habt, euch zu versöhnen. Vielleicht ist ihm das so nicht aufgefallen, vielleicht durchaus, weil er das bewusst gemacht hat. Aber der allererste Schritt ist, dass du hilfst deinem Bruder, deiner Schwester, dass sie es korrigieren können. Und manchmal klappt das nicht. Dann muss man sich vielleicht jemand anderes nehmen und zu dritt vielleicht reden miteinander. Vielleicht zusammen beten. Und es kann sein, dass es hilft. Da hast du eine Schwester im Glauben, einen Bruder zurückgewonnen. Dann hast du der anderen oder dem anderen einen Gefallen getan. Im Sinne dessen, was in der Bibel steht. Es kann aber auch passieren, dass einer sagt, ich will nichts von hören. Lass mich in Ruhe. In einem Extremfall wird einer vor die Gemeinde sozusagen eingeladen und wird darüber gesprochen. Es gibt, die Bibel zählt viele Dinge auf und zum Teil sind es Sachen, die nicht nur einem selbst, sondern einer ganzen Gemeinde schaden können, wenn dann die ganze Zeit spricht, der oder die sind solche, solche und solche. Dann muss man jemanden auch damit konfrontieren, wenn die ersten zwei Schritte nicht geholfen haben, gibt es noch den dritten. Und hier steht sowas schön, dass hier steht es zwar nicht, aber man kann auch einen so zurückgewinnen, dass er die Möglichkeit bekommt, umzukehren, sich zu verändern, sein Verhalten zu ändern. Wenn das nicht passiert, dann gibt es noch einen Ausschluss aus der Gemeinde. Also das sind alles seelsorgerliche Mittel. Vier Schritte zur Korrektur. Und letztendlich geht es bei allen Schritten um ein Wachrütteln. Wachrütteln einer Person. Um, dass man so aufmerksam aufeinander schaut und liebevoll miteinander umgeht. Dass man das nicht gleich auf eine große Glocke hängen lässt, sondern dass man Kontakt sucht miteinander. Versucht das liebevoll und, unauffällig auch zu klären. Verbindlichkeit ist wichtig, weil Gott selbst treu und verbindlich ist. Dann ist sie wichtig, weil Gott uns dafür auch Bilder der Verbindlichkeit gegeben hat, mit denen auch eine Gemeinschaft in christlicher Gemeinde beschrieben wird. Sie ist auch wichtig, weil du in einer verbindlichen Gemeinschaft Heilung und Korrektur erfahren können. Alle können wir das erfahren. Und ich wünsche mir und uns, dass das bei uns eine große Rolle spielt. Dass wir das alles als Chancen sehen. Warum ist die Gemeinde wichtig? Und zwar eine ganz konkrete Ortsgemeinde. Nicht irgendwelche ausgedachte, sondern konkrete. Die Gemeinde Jesu vor Ort stellt den Leib Christi dar. Mitgliedschaft erfolgt durch Glaube, Taufe, Gemeinde. Und unsere Verbindlichkeit ist deshalb wichtig, weil Gott selbst verbindlich ist. Nun, vielleicht hat jemand schon drüber nachgedacht, irgendwie bin ich schon ein Christ, aber ich hänge so in den Seilen. Dann schließ dich eine Gemeinschaft an, eine konkreten, real existierenden Gemeinde mit allen, Macken und mit allen Vorteilen. Jede Gemeinde ist schön und gleichzeitig hat vielleicht eine oder andere hässliche Ecke, man schließt sich eine Gemeinde brutto an. Es gibt keine Gemeinde netto. Die Netto-Gemeinde ist hier beschrieben, aber da merken die auch, dass sie auch Beulen hat. Ja? Von daher schließt sich eine Gemeinde ein. Bei uns ist das immer möglich durch einen Einführungskurs und wir fangen am Mittwoch um 19.45 Uhr damit an. Wer an Jesus Christus glaubt und das verbindlich leben möchte, geht in eine konkrete Ortsgemeinde, lässt sich eingliedern dort. In eine Gemeinde, wo Gottes Wort und Jesus Christus im Mittelpunkt stehen. Das ist meine Empfehlung. Und ich lade noch einen Schritt weiter zu gehen. Vielleicht jemand, der sagt, okay, ich glaube und ich habe schon immer geglaubt, seit 3 Monaten oder 5 Jahren, wie auch immer. Dann tu das, was die Bibel vorschreibt. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du eine Veränderung in deinem Leben erlebst hast oder kontinuierlich erlebst, lass dich taufen. Und wir werden auch Ende Februar mit einem Glaubenskurs beginnen. Von daher wage diesen Schritt. Wie schon gesagt wurde, nach dem Gottesdienst kann man gerne auf mich oder auf andere Älteste zukommen und sie daraufhin ansprechen. Unsere Gemeindeziele, wir haben 5 davon. Wir haben heute über Gemeinschaft gesprochen und nächstes Mal wird es um Jüngerschaft gehen. Ich bitte euch jetzt darum, aufzustehen. Ich möchte beten und anschließend singen wie ein Lied. Himmlischer Vater, auch wenn das, was in der Predigt heute vorkam, sich so in manchen Teilen trocken angehört hat, ist das alles Inhalt dessen, was du uns in der Bibel beschrieben hast, wie die Gemeinden es gelebt haben. Deshalb wollen wir dich bitten, dass du all die Worte, die uns vielleicht manchmal zocken oder theoretisch vorkommen, dass du sie zum Leben erwächst, für jede und jeden von uns auf eine individuelle Art und Weise. Wir bitten dich darum, dass du auch uns als Gemeinde segnest, dass wir erleben, wie wir als Gemeinde immer mehr uns Bilder nähern, die in der Bibel für eine Gemeinde gezeigt werden. Und dass wir auch merken, dass wir eine Gemeinde von Geben und Nehmen sind, wo einer dem anderen hilft. Keine aus unserer Gemeinde ist perfekt. Keine kann alles. Keine ist so weit in seinem Glauben, dass er nicht mehr weiterkommen kann. Deshalb, Herr, bitten wir dich, dass du uns auf all diesen unterschiedlichen Stufen unseres Lebens, auch Glaubenslebens, auch der Gemeindezugehörigkeit mit in ein Boot holst. Und dass wir an einem Strang ziehen bei allem, was wir tun. Damit wir auch erleben, wie jeden Tag neu Menschen von deiner Botschaft angesprochen werden und damit wir immer wieder und immer öfter erleben, dass sie auch den Vertrauensschritt tun und sich aufgrund ihres Glaubens taufen lassen. Herr, lass bitte uns als Gemeinde wachsen, auch was unsere Anzahl angeht, aber geistlich und innerlich in erster Linie. Dass du es tun wirst, danken wir dir dafür im Voraus in Jesu Namen. Amen.